Falscher Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max.
Und ich bin Hans. Und Max, ich habe heute direkt zum Start einmal eine besondere Frage für dich, würde ich sagen.
Okay.
Eine etwas komische Frage. Und zwar, stell dir vor, wir treffen uns und ich sag dir, ich will dir was richtig Cooles zeigen. Ich habe hier ein blau leuchtendes Pulver, das ich in einem verlassenen Krankenhaus gefunden habe. Wie reagierst du da?
Da wäre ich erstmal nicht abgeneigt. Da wäre ich erstmal, würde ich sagen, interessiert und wird wahrscheinlich irgendwie mir das ein bisschen, also erklären lassen, was du da hast.
Spannend. Okay, ja gut, da können wir
das später. Hast du damit gerechnet?
Ich muss sagen, ich weiß überhaupt nicht, mit was ich gerechnet habe. Ich habe jetzt alles erwartet von Hans, was soll die Frage, bis hin zu, klar, zeig's mir.
Ja.
Aber das ist gut. Es ist sehr gut, dass du so reagiert hast. Das hat nämlich später noch eine richtig große Relevanz für die Folge und für den Fall, den wir uns heute anschauen. Und ich habe jetzt noch eine andere Frage.
Ja, bitte.
Die sehr damit zu tun hat, vielleicht nicht offensichtlich, aber die hat sehr viel damit zu tun und die ist ein bisschen normaler. An was denkst du denn, wenn du an nukleare oder radioaktive Katastrophen denkst?
Ja, das, was wahrscheinlich jetzt jeder sofort im Kopf hat, Tschernobyl, das ist ja so, ja, gerade so auch als Deutscher irgendwie, hat man damit ja irgendwie so davon gehört oder das miterlebt, weil es ja dann auch zu der Zeit irgendwie auch in der Diskussion stand, kann man noch das Gemüse, das bei uns irgendwie auf den Feldern und im Wald wächst, kann man das überhaupt noch essen oder ist das jetzt alles schon komplett verseucht? Also das ist immer das Erste, was mir einfällt, Tschernobyl.
Ja, bei mir auch, muss ich sagen.
Und
du hast noch einen? Ja,
fällt mir gerade ein, Fukushima natürlich. Das ist das, was ich noch mehr mitbekommen habe, weil das ja, weil ich einfach schon älter war und das so direkt hautnah mitbekommen habe.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, gerade für uns, für unsere Generation als Kinder der 90er sind das so die zwei großen Fälle. Also wie du gesagt hast, draußen spielen, irgendwie nicht kein Sand essen draußen und so weiter. Genau. Und dann natürlich Fukushima, was ja auch gerade in Deutschland sehr, sehr, sehr genau beobachtet wurde. Und das sind so die großen beiden Fälle, aber wir reden heute weder über Tschernobyl noch über Fukushima. Es ist häufig nachgefragt worden, finde ich auch immer noch spannend und würde ich auch immer noch gerne mal besprechen. Aber heute will ich mit dir über einen anderen Unfall oder eine andere Katastrophe, die aber auch was mit Radioaktivität zu tun hat, sprechen. Und zwar der Goiânia-Unfall. Und wie immer, ich möchte mich hier schon einmal entschuldigen für meine schlechte portugiesische Aussprache.
Ach, das sollte portugiesisch sein. Okay. Ja, ich steige gleich ein, weil mir hat dieser Fall bis eben noch gar nichts gesagt. Ich habe tatsächlich noch nie davon gehört. Ich weiß nicht, ob ich so eine totale Bildungslücke habe und mir das völlig an mir vorbeigegangen ist oder ob es ganz vielen unseren Zuhörerinnen und Zuhörer auch so geht. Bei mir musst du wirklich bei Null anfangen. Ich habe davon noch nie gehört.
Wunderbar. Ich bin auch tatsächlich eher zufällig mal vor ein paar Jahren auf diesen Fall gestoßen, beziehungsweise ich bin ja dann auch oft irgendwie in so Rabbit Holes unterwegs, wo ich mich durchklicke und bin da dann irgendwann mal drauf gestoßen. Ich denke, ein Grund, warum es dir wahrscheinlich nicht sagt, und ich würde auch mal davon ausgehen, dass sehr viele diesen Fall nicht kennen, ist, der ist Ende der 80er passiert, also ist ein bisschen länger her. Und diese Geschichte hat in Brasilien stattgefunden, also zeitlich als auch örtlich relativ weit weg von uns. Und es gab, muss man sagen, zum Glück nur sehr wenige schwerwiegende Opfer. Und wenn man sich jetzt auch mal so die anderen Fälle anschaut, über die wir normalerweise sprechen, dann ist es auch ein bisschen was anderes oder vielleicht auch eigentlich sehr was anderes als das, was wir sonst so besprechen. Es gibt ja also keinen Crash oder einen plötzlichen Unfall, aber es ist nichtsdestotrotz eine Katastrophe.
Jetzt hast du mich noch neugieriger gemacht auf den Fall. Was macht denn diesen Fall für dich eigentlich so spannend? Weil du hast gesagt, es ist jetzt gar nicht so eine Katastrophe, wie wir das sonst oft hier haben. Also was hat dich daran so fasziniert?
Also ich finde den Fall faszinierend, weil es eine verrückte, fast schon absurde, eigentlich filmreife Story ist über, ja, die Gefahren von radioaktivem Material, aber auch die schlechten Entscheidungen, die Menschen treffen können, aus Unwissenheit heraus. Denn es ist wirklich die Geschichte, und das ist ja auch dann so eine Art, hier so ein Butterfly-Effekt quasi, eine kleine Handlung mit sehr großer Wirkung. Denn es ist wirklich die Geschichte eigentlich davon, wie zwei unbedarfte Schrottdiebe auf der Suche nach dem schnellen Geld eine Millionenstadt in Angst und Schrecken versetzen.
Okay, also jetzt hast du mich gekriegt. Ich find's richtig spannend, was dahinter steckt, weil ich kann mir noch nicht so wirklich einen Reim drauf machen. Also, wenn ich das so aus den paar Daten und Fakten, die du jetzt schon genannt hast, das so ein bisschen für mich zusammenfasse, es geht schon irgendwie um einen Unfall, um einen relativ schweren Unfall, aber jetzt nicht so eine Katastrophe wie Tschernobyl oder Fukushima.
Genau, also um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, bevor wir richtig loslegen, es gibt eine internationale Skala für Nuklearunfälle von der Internationalen Atomenergieorganisation und dort gibt es bis zu 7 Level, Level 7 ist das höchste und da gibt es genau 2, Tschernobyl und Fukushima tatsächlich. Und der Fall, den wir heute besprechen, das ist ein Level 5 Unfall, ein ernster Unfall mit weitreichenden Auswirkungen und damit ist er schon so unter den Top 10 der schlimmsten atomaren Unfälle, wenn man das so sehen möchte und tatsächlich auch der schwerwiegendste, der jemals in Südamerika passiert ist.
Dann lass uns doch mal richtig in diesen Fall jetzt einsteigen. Wir gehen zurück nach Brasilien und zwar in das Jahr 1987.
Am 13. September 1987 brechen zwei junge Männer in ein verlassenes Krankenhaus im Zentrum der brasilianischen Stadt Goiânia ein. Das verfallene, desolate Gebäude steht bereits seit über 2 Jahren leer und ist an diesem Tag unbewacht. Die beiden Männer sind auf der Suche nach nichts Bestimmtem. Doch wertvoll sollte es sein, damit sie es für ein paar Dollar beim Schrotthändler verkaufen können. Im Krankenhaus stoßen sie auf eine alte Maschine, die sie nicht genau identifizieren können, die ihnen aber wertvoll erscheint. Das Gerät ist so schwer, dass sie es mit einer Schubkarre abtransportieren müssen. Was sie in diesem Moment nicht wissen, in dem Gerät verbergen sich etwa 90 Gramm radioaktives Material, das das Leben aller verändern wird, die damit in Berührung kommen.
Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal von Anfang an anschauen, wo beginnt eigentlich die Geschichte dieses Unfalls?
Also rein örtlich beginnt die Geschichte in Goiânia in Brasilien. Das ist eine Großstadt in Brasilien, die ist so relativ zentral, ein bisschen südöstlich, so von der Landesmitte im Landesinneren gelegen. Ist die Hauptstadt des Bundeslandes Goiás. 120 Kilometer südwestlich von der brasilianischen Hauptstadt Brasília entfernt. Und die Stadt ist auch anscheinend heutzutage immer noch bekannt für ihre Parkanlagen, eine sehr grüne Stadt. Und insbesondere in den 80ern war Goiânia bekannt als aufstrebende Agrarstadt und dadurch auch eine Stadt der Widersprüche. Also stell dir vor, Wellblechhütten neben 9 modernen Wolkenkratzern, die gebaut werden mit dem ganzen neuen Geld, was in die Stadt fließt. Und dementsprechend gibt es natürlich auch reiche Bewohner, die davon profitieren. Aber es gibt auch arme Bewohner der Stadt, die sich ihr Leben mit dem Sammeln, Klauen von Schrott und anderem Material verdienen müssen. Und die Geschichte beginnt mit 2 von den Letzteren. 2 junge, arme Männer in der Stadt, die am 13. September 1987 versuchen, etwas Geld zu verdienen.
Wer sind diese beiden Männer? Und die Frage dann natürlich, was passiert an diesem 13. September?
Ja, die beiden Männer, das sind Roberto dos Santos Alves, 22 Jahre alt, und Wagner Mutter Pereira, 19 Jahre alt. Und wie erwähnt, die gehören zu der Bevölkerungsgruppe dort, die von dem wirtschaftlichen Boom nicht so viel mitbekommen haben. Die müssen sich ihren Lebensunterhalt mit dem Sammeln und Verkaufen von Schrott verdienen. Und am 13. September, da steigen sie in ein verlassenes Krankenhaus in der Stadt ein, in der Hoffnung, dort etwas Beute zu machen.
Verlassenes Krankenhaus, habe ich in meinem Kopf sofort Bilder von so Horrorfilm oder von so irgendwie Thrillern oder Krimis. Also ich finde, das ist mal eine ganz gute Kulisse, wenn man sich so gruseln möchte. Und ja, so Filme oder Serien, die da irgendwie was zu tun haben, finde ich immer total spannend. Wie müssen wir uns dieses verlassene Krankenhaus dort vorstellen? War das so gruselig, wie ich es jetzt gerade im Kopf habe?
Tatsächlich schon. Also es gibt Bilder von dem Krankenhaus, wie es auch damals war. Und es ist schon ziemlich heruntergekommen, ziemlich verlassen. Es gibt keine richtigen Dächer mehr, die Fensterrahmen waren abgenommen worden. Also es ist tatsächlich schon so ein bisschen so ein Gruselhaus. Also da hast du total richtig gelegen. Und dieses Krankenhaus, das war eine privat geführte Einrichtung mal, die auf Strahlentherapie spezialisiert war. Die wird zum Beispiel bei Krebserkrankungen eingesetzt im medizinischen Bereich. Das hieß die IGR oder Instituto Goiano di Radioterapia. Und warum war das verlassen? Weil 2 Jahre vor dem Unfall, 1985, war dieses Institut umgezogen. Und sie hatten einiges zurückgelassen. Also dieses verfallene Gebäude war noch voller Maschinen und Einrichtungen. Und darunter war auch eine Strahlentherapiemaschine, in der sich noch radioaktives Material befindet.
Das ist jetzt natürlich etwas, wo ich als Deutscher, der weiß, es gibt in jedem Betrieb einen Strahlenschutzbeauftragten, ja, der dafür zuständig ist. Wir hatten damals sogar in unserer Schule einen Strahlenschutzbeauftragten, habe ich mich auch immer gefragt.
Für den, warum, für den Chemieunterricht.
Ja, ja, wahrscheinlich. Weil was, warum? Ja, was seine Aufgaben sind, warum es das gibt. Aber auf jeden Fall, wir als ordentliche, korrekte Deutsche fragen uns jetzt natürlich, warum, wie kann es denn sein, dass das so eine Maschine zurückbleibt, wo radioaktives Material drin ist?
Oh, dazu habe ich gleich noch einen kleinen Kommentar. Aber ja, habe ich mich natürlich auch gefragt. Und man muss dazu wissen, es gab so einen langwierigen Disput zwischen diesem privat geführten Krankenhaus beziehungsweise den Gesellschaftern, Gründern dort und den Besitzern. Also dem Krankenhaus gehörte das Gebäude. Und dann gab es noch einen Eigentümer des Grundstücks. Das war eine Organisation, so eine Art große Versicherungsgesellschaft für brasilianische Beamte. Und die beiden lagen im Clinch und konnten sich nicht einigen.
Aber wie, also okay, dieser Clinch, okay, ja, verstehe ich, aber inwiefern hat der direkt dafür gesorgt, dass man irgendwie so eine Maschine mit radioaktivem Material zurückgelassen hat?
Ja, also letztendlich hat dieser Konflikt nämlich wirklich erst dazu geführt, dass das dort blieb. Und zwar war es nämlich so, dass die Gesellschafter von diesem Krankenhaus, die hatten diese in 2 Jahren vorher, 1985, einen Brief an die Nationale Nuklearenergiekommission, CNEN in Brasilien, geschrieben und haben ihnen mitgeteilt, sie wollen umziehen, sie wollen eine Genehmigung für eine neue Maschine an dem neuen Standort haben. Und sie haben gesagt, sie werden eine alte Maschine an dem alten Standort lassen. Also sie haben es angekündigt und sie waren nämlich der Meinung, das ist die Verantwortung der CNEN, dieser Nuklearenergiekommission, die Kapsel zu inspizieren und dann durch ihre eigenen Techniker entfernen zu lassen.
Okay, also sie haben die Verantwortung erstmal abgegeben, haben das quasi delegiert. Und ist diese Kommission auch tätig geworden? Also am Ende ja irgendwie nicht, wenn das Material noch da war.
Genau, also da kommt dieser Konflikt wieder ins Spiel, denn die Eigentümer des Grundstücks, die waren wirklich so sehr im Clinch mit den Gesellschaftern des Krankenhauses, dass sie vor Gericht erwirkt haben, dass sie nicht mehr ins Krankenhaus, in dieses Gebäude zurückgehen dürfen, um noch Sachen abzuholen. Ich habe tatsächlich lange recherchiert, nicht so hundertprozentig verstanden, warum es überhaupt diesen Konflikt gab. Aber letzten Endes lief es darauf hin, dass dann im März 1987, das war gerade mal 4 Monate vor dem Unfall, einer der Eigentümer, einer der Gesellschafter des Krankenhauses, dort stand, probiert hat, das verlassene Krankenhaus zu betreten, um Maschinen zu entfernen und dann aber unter Polizeipräsenz daran gehindert wurde, das Gebäude zu betreten. Denn diese Versicherungsgesellschaft hatte vor Gericht erwirkt, dass die einfach nicht mehr das Grundstück betreten dürfen. Es wurde sogar ein Sicherheitsdienst eingesetzt, der das Gebäude überwachen sollte und letztendlich hat dann dieser Gesellschafter des Krankenhauses gesagt, okay, dann lässt das eben, hat aber auch nochmal explizit davor gewarnt, dort ist radioaktives Material in diesem verlassenen Krankenhaus und was immer damit passiert, das ist die Schuld der Grundstückseigentümer. Das bedeutet also quasi, keine Chance für ihn, das da rauszuholen. Er wurde wirklich davon abgehalten. Gleichzeitig gab es natürlich aber noch wirklich mehrere Parteien, die davon wussten. Das Strahlentherapie-Krankenhaus wusste natürlich davon. Sie haben es ja zurückgelassen. Diese Versicherungsgesellschaft wusste davon. Sogar das Gericht wusste davon, weil die natürlich auch dann davon mitbekommen haben. Also einige Parteien wussten davon, es war jetzt kein Geheimnis, dass es dort liegt.
Wahnsinn, weil alle wussten, es wurde nichts gemacht und es geht jetzt ja nicht um irgendwelche alten Möbel oder so, die da rumstehen, sondern es geht ja um radioaktives, gefährliches Material, wovon ja jeder Strahlenschutzbeauftragte warnen und mahnen würde.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ist ja auch seine Aufgabe dann.
Ja, das stimmt, ja.
Und ja, finde ich total abgefahren. Also ich habe es auch so, als ich es auch recherchiert habe, so 100%, glaube ich, immer noch nicht verstanden. Ich denke, es war auch vielleicht noch ein Resultat der Zeit. Irgendwie, die müssen ja wirklich so einen Streit gehabt haben. Vielleicht haben sie es nicht richtig verstanden, wie gefährlich das Ganze ist und so weiter. Aber sowas passiert schon mal. Ich weiß nicht, ob du den Fall kennst. Sagt dir der Fall der irakischen Botschaft in der DDR in Berlin was?
Nee, gar nicht.
Es gab, also die DDR hatte eine irakische Botschaft in Berlin-Pankow. Und die wurde mehr oder weniger über Nacht verlassen vom Botschaftspersonal 1991 und die steht immer noch leer. Also es ist immer noch ein völlig verlassenes Gebäude, weil sich das Land Berlin und der Irak nicht einigen können. Ähnliche Geschichte tatsächlich. Den einen gehört das Gebäude, den anderen das Grundstück, können sich nicht einigen und deswegen steht jetzt immer noch über 30 Jahre später diese irakische Botschaft hier in Berlin oder weil dann quasi die irakische Botschaft in der DDR leer. Also sowas passiert.
Ja, finde ich auch spannend. Könnte man auch mal nur eine Folge über sowas machen irgendwie.
Eigentlich schon, oder? Ja.
Ja, catcht mich auch gerade total so dieses Thema.
Ist auf jeden Fall spannend.
Ja, voll. Naja, jetzt fürs Erste aber mal zurück zum 13. September 1987. Du hast am Anfang diese beiden Männer erwähnt, diese jungen Kerle, die aus keiner guten Schicht kommen, die schauen müssen, dass sie überleben, dass sie ja sich durchschlagen. Und das machen sie eben, indem sie Schrottmetall klauen. Und sie steigen an diesem Tag jetzt in dieses eben verfallene, leere, verlassene Krankenhaus ein. Wie geht's weiter?
Ja, ich hatte ja bereits erwähnt, es gibt einen Sicherheitsdienst. Wo war der an dem Tag? Er ist nicht zur Arbeit gekommen. Das heißt, sie hatten leichtes Spiel einzusteigen. Und sie verschaffen sich jetzt also Zugang zum Inneren des Gebäudes, sie stemmen dort eine gepanzerte Tür auf und sie finden das Strahlentherapiegerät. Das ist ein schweres, großes Gerät. Sie wissen, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, nicht, was das ist, aber sie halten es für erstmal potenziell wertvoll. Und dann transportieren sie tatsächlich mit einer Schubkarre dieses schwere, große Gerät ab und bringen es zu der Wohnung von Roberto Alves, einem von den beiden, wo sie dann anfangen, dieses Gerät zu zerlegen.
Wie gefährlich ist dieses Gerät, was sie da mitgenommen haben? Hast du da was konkret rausgefunden?
Es ist, muss man dann sagen, also es wird ja auch eine Menge noch passieren, es ist wirklich sehr gefährlich, was sie dort mitnehmen.
Warum?
Weil sich im Inneren dieser Maschine eine kleine Kapsel befindet und innerhalb dieser Kapsel, da ist das radioaktive Material drin, nämlich etwa 90 Gramm Cäsium-137.
Ja, ich und Physik und Chemie ist so eine Sache. Cäsium-137, was genau ist das?
Bei mir übrigens auch. Mein Interesse dafür ist nach der Schule, muss man aber auch sagen, wirklich explodiert im Vergleich zu dem zu Schulzeiten. Aber ja, also Cäsium-137 ist ein radioaktives Element. Das entsteht zum Beispiel durch den Zerfall von Uran oder Plutonium. Also es ist so eine Art Nebenprodukt von Atomenergie. Und das ist für den Menschen höchst schädlich. Das sendet Beta- und Gammastrahlung aus. Und diese können für den menschlichen Körper wahnsinnig gefährlich sein. Falls man sich jetzt erinnert, Alpha-Strahlung, schwer, geringe Reichweite. Das ist eigentlich nur gefährlich, wenn man es aufnimmt. Also soweit ich weiß, geht Alpha-Strahlung auch nicht durch Haut. Bei Beta ist dann schon leichter, kann Haut schädigen. Aber insbesondere diese Gamma-Strahlung, die ist richtig gefährlich. Denn sie besteht nicht aus Teilchen, sondern aus elektromagnetischen Wellen. Also vergleichbar mit Röntgenstrahlen. Und deswegen haben diese Gammastrahlen eine sehr große Reichweite, haben eine starke Durchdringung, kann kaum abgeschirmt werden. Das ist zum Beispiel auch, also dieses Cäsium-137, das ist genau auch der Stoff, der zum Beispiel auch bei Tschernobyl in großen Mengen freigesetzt wurde. Und durch diese Eigenschaften ist dieses Material so gefährlich. Es ist sehr durchdringend durch diese Beta- und Gamma-Strahlung. Es ist gut löslich, weil es vor allem als Puder bzw. Salz auftritt. Und das hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Das bedeutet, es ist für eine Menschengeneration gefährlich. Gleichzeitig ist der Zeitraum aber kurz genug, damit es halt in relativ kurzer Zeit große, gefährliche Mengen an Strahlung abgeben kann. Also quasi unterm Strich richtig gefährliches radioaktives Material ist da drin.
Okay, das reicht für mich an Informationen, für mich als Chemie-Dummy. Ich kann es mir einigermaßen, also ich weiß, dass es gefährlich ist und ich habe ein bisschen Hintergrundwissen. Wie genau, also du hast ja gesagt, das ist so eine Kapsel und da ist ja nicht viel drin. 90 Gramm, das ist ja wirklich sehr wenig. Wie genau muss man sich diesen Stoff in dieser Kapsel ja vorstellen, wenn man sich das irgendwie überhaupt vorstellen kann? Das ist ja alles, also für mich ist es immer sehr schwer. Für mich sind das irgendwie immer so schwarze Löcher, die ich irgendwie verzweifelt versuche zu füllen mit irgendwie Bildern und so weiter. Ich tue mich da echt immer ein bisschen schwer und ich habe Chemie bei erstbester Gelegenheit abgewählt, als das möglich war. Deshalb, ja, vielleicht hast du da noch ein paar Infos und setz bitte gar kein Basiswissen voraus.
Okay, sehr gut. Also, einmal wieder ein Hinweis. Also ganz streng genommen ist das Cäsiumchlorid, was da drin ist. Und stell dir es einfach als so farbloses, weißes, helles Salz mit etwas größeren Kristallen vor. Yeah. Eine Sache, an die ich da denken muss, und ich möchte jetzt wirklich niemandem das nächste Pasta-Gericht vermiesen, aber ich muss an geriebenen Parmesan denken. Vielleicht so etwas heller, aber als ich mir Bilder davon angeschaut habe, dachte ich irgendwie so, ja, Das sieht ein bisschen wie geriebener Parmesan aus, vielleicht so ein bisschen mehr kristalliger, aber grundsätzlich passt das.
Ist ein schöner Vergleich, vielleicht du redest wie so ein junger, noch völlig motivierter Referendar, der irgendwie jetzt sein erstes Unterrichtsjahr alleine bestreiten darf und noch so mega sich Arbeit macht, wie er irgendwie den Kindern, die es null interessiert, das weiter und näher bringt und dann mit dieser Parmesan-Metapher um die Ecke kommt. Finde ich nicht schlecht, ist gut, ja. Mach weiter so.
Das finde ich gut, das freut mich. Danke, Max.
Ja.
Und du musst dir vorstellen, jetzt geht's aber weiter mit dem Unterricht, und du musst dir vorstellen, das ist sehr löslich und damit natürlich auch wirklich sehr gefährlich einfach. Und das ist halt in dieser kleinen, so, ja, sagen wir mal so 5x5 cm Kapsel. Und eigentlich ist es sehr gut geschützt da drin. Da sind nämlich Schichten von Stahl und Blei in dieser Kapsel. Der Stoff, das Material ist mittendrin. So, und die beiden, die jetzt diese Maschine geklaut haben, die fangen jetzt aber an, mit einem Schraubenzieher und anderen Geräten probieren, diese Kapsel aufzubrechen. Und dann am 16. September, also 3 Tage nach dem Diebstahl, da schaffen sie es dann. Die Kapsel, die hat nämlich nur so ein kleines Fenster wie eine Linse. Also du musst dir vorstellen, das war ja für im Grunde genommen Strahlentherapie eingesetzt. Das heißt, du konntest das Ding drehen, es ist zu, dann kommt nichts draus, oder du drehst es auf und dann wird die Strahlung rausgeschickt, die dann natürlich medizinisch eingesetzt werden sollte. Aber deswegen gibt es eben so dieses kleine Fenster. Und genau dieses kleine Fenster, das hacken die jetzt mit ihrem Schraubenzieher auf und holen etwas Material aus der Kapsel. Und dann passiert was. Und da muss ich denken, so, das ist eigentlich wie ein Film.
Wieso? Was passiert dann?
Was da nämlich passiert ist, die sehen ein blaues Leuchten, was von dem Stoff ausgeht, und sind absolut fasziniert davon. Ja. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, oder deswegen habe ich dich das auch gefragt.
Ja, jetzt verstehe ich das auch, warum du mich das gefragt hast. Ja, jetzt.
Genau.
Okay,
ja. Und die beiden sehen das jetzt, da kommt dieses blaue Leuchten aus dieser Kapsel heraus. Und das spielt nämlich auch wirklich eine absolut zentrale Rolle in dem Fall.
Also, ja, für mich wieder als absoluter irgendwie nicht interessierter Mensch, aber warum leuchtet der Stoff? Also wie kommt das, dieses blaue Leuchten zustande?
Ja, also normalerweise wird es nicht leuchten, aber es ist wohl so eine chemische Reaktion, wenn der Stoff mit Feuchtigkeit reagiert. Also es leuchtet normalerweise nicht, aber es gibt tatsächlich auch andere Fälle, wo dieses Cäsium-137 geleuchtet hat, wenn es quasi Berührung mit auch zum Beispiel Feuchtigkeit kommt. Also es ist einfach so ein chemischer Effekt, der dort in Gang gesetzt wird.
Was ich mich jetzt die ganze Zeit schon frage, die beiden Jungs haben ja schon ein paar Tage, also 3 Tage nach dem Diebstahl, schaffen sie es ja dann auch, dass sie da diese Kapsel da öffnen. Also sie arbeiten da ja schon eine Weile dran und jetzt nach 3 Tagen kommt dieses blau leuchtende Pulver raus. Das muss denen ja auch irgendwie total komisch vorgekommen sein, oder? Also dass irgendwie so Pulver, okay, aber dass es so blau leuchtet und dann so gut geschützt da drin war, haben die beiden irgendwie eine Ahnung, oder na gut, Ahnung ist vielleicht zu viel gesagt, aber naja, irgendwie so ein Gespür dafür, dass das, was sie machen, schon irgendwie sowas Krasseres ist?
Da muss man echt sagen, also eigentlich hatten die wirklich keine Ahnung, auf was sie sich da eingelassen haben, also und welcher Horror ihnen eigentlich auch bevorsteht. Das finde ich so krass an der Geschichte. Also ja, eigentlich sind sie völlig, also planlos, was das angeht, was dort passiert. Und was allerdings interessant ist, sie merken schon die ersten Auswirkungen. Also Wagner Pereira, einer der beiden, der musste sich schon einen Tag, bevor sie es letztendlich überhaupt geschafft haben, diese Kapsel zu öffnen, also 2 Tage nach dem Diebstahl, bei einer Klinik melden. Denn der hatte schon erste Symptome einer Strahlenkrankheit. Das ist zum Beispiel Erbrechen, Durchfall. Seine linke Hand hat angefangen anzuschwellen. Später werden ihm tatsächlich sogar noch einige Finger abgenommen werden müssen deswegen. Und in der Klinik denken sie aber auch erstmal, es ist eine Lebensmittelvergiftung oder irgendeine Art von Tropenkrankheit. Denn woher sollen die auch in der Klinik im Grunde eigentlich denken, das ist klar, das ist hier irgendwie radioaktives Material. Also die beiden, die hatten wirklich keine Ahnung, was sie da gerade anrichten, was ihnen noch bevorstehen wird. Und eigentlich merken sie nur, ja, vielleicht haben sie irgendwas Falsches gegessen.
Boah, voll die gruselige Vorstellung, dass du da mit so radioaktivem Material hantierst und das ja wirklich in deiner unmittelbaren Nähe hast und damit in Berührung kommst und du weißt es gar nicht und kannst das ja auch null einschätzen, was das macht mit deinem Körper. Was machen sie denn eigentlich mit dieser Kapsel, die sie jetzt da rausgeholt haben?
Ja, also am 18. September, also es ist jetzt 5 Tage nach dem Diebstahl, 2 Tage nachdem sie es geschafft haben, dann mit ihrem Schraubenzieher die Kapsel zu öffnen, verkaufen sie die Kapsel dann, wie sie es ja eigentlich vorhatten, einem lokalen Schrotthändler namens Devair Alves Ferreira für $30, die sie da von ihm dafür kriegen. Und der kauft es ihnen ab, es liegt dort auf seinem Schrottplatz und am Abend des Tages bemerkt Devair was? Das blaue Leuchten. Und was passiert mit ihm? Er ist genauso fasziniert wie die beiden Jungs, die es geklaut haben, oder so, wie du am Anfang dieser Folge, als ich dich gefragt habe, was du von dem blauen Pulver halten würdest.
Ich wäre auch schon mit, siehst du, hätte ich ja gesagt, ich wäre auch mit einer Strahlenkrankheit schon längst irgendwie in der Charité gelandet.
Allerdings. Ja. Und da kann man dann sagen, so ab diesem Schrottplatz eigentlich, da nimmt das Unglück so richtig seinen Lauf. Denn Devair Ferreira, der Schrotthändler, der ist so fasziniert davon, der baut jetzt diese Kapsel in seinem Wohnzimmer auf, stellt die da auf den Tisch, lädt Freunde, Familie, Nachbarn ein, um sich das Ganze anzuschauen, verteilt das Material, Leute dürfen sich was mit nach Hause nehmen. Und da merkst du schon so, ab jetzt sind quasi, also jetzt ist das Ding in der freien Laufbahn quasi und wird in der Stadt verteilt.
Was für ein Irrsinn. Also wenn man es jetzt im Nachhinein weiß, ist es ja totaler Wahnsinn, was da passiert. Und alle sind ja von diesem blauen Leuchten fasziniert. Also verständlicherweise, weil das ist ja wirklich ja fast schon wie so ein Wunder oder ja, was irgendwie so Übernatürliches.
Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich so faszinierend an dem Fall, weil das natürlich irgendwie so, wir so als aufgeklärte, gut gebildete, moderne Menschen, so was macht da so ein blaues Leuchten mit uns? Aber so war es eben. Und es ist sogar so, dass die Internationale Atomenergieorganisation, die IAEO, die übrigens auch in Wien sitzt, so wie du, die hat später einen ausführlichen Bericht darüber geschrieben, über diesen ganzen Unfall. Und die erwähnt sogar explizit in dem Bericht dieses blaue Licht. Denn wenn dieses blaue Leuchten nicht gewesen wäre, wenn die Leute nicht so fasziniert davon gewesen wären, dieser Unfall, diese Katastrophe hätte einen völlig anderen Verlauf genommen.
Ja, jetzt, man muss sich das ja wirklich bildlich vorstellen. Diese Kapsel steht jetzt bei diesem Schrotthändler zu Hause im Wohnzimmer. Da kommen Freunde, Nachbarn, Verwandte vorbei, schauen sich das an. Wie geht's weiter? Weil alle, die das ja irgendwie sehen, werden ja auch was spüren davon, also jetzt negativ gesehen.
Ja, genau. Also die merken das natürlich einfach. Also diese Kapsel, die bleibt tatsächlich noch eine ganze Woche bis zum 25. September, bleibt die bei den Ferreras im Wohnzimmer. Und in dieser Zeit, da werden auch immer mehr Familienmitglieder krank. Also zum Beispiel auch die Frau von Devair, dem Schrotthändler. Und in dieser Zeit wird das Pulver auch wirklich wahnsinnig verteilt. Also eine wichtige Rolle, die spielt zum Beispiel Ivo Ferreira, das ist der Bruder von Devair. Und der nimmt sich nämlich einfach ein paar größere Kristalle mit nach Hause, mit seiner Familie, wo auch seine kleine Tochter ist, die 6-jährige Lychee. Und die ist natürlich am allergrößten, also am allermeisten fasziniert davon. Das Pulver wird in der ganzen Wohnung verteilt. Es klebt ihr am Körper, sie hält es für Feenstaub, sie geht mit ihren Händen da rein, sie isst etwas und dabei gelangt auch etwas davon in ihren Körper, weil es eben überall ihre Hände, das Essen, überall klebt dieses Pulver dran und da beginnt sie dann auch 10 Minuten später zu erbrechen. Und um das schon mal vorwegzunehmen, in diesen Momenten, in diesen Minuten vorher nimmt sie tatsächlich eine Dosis ein von radioaktiver Strahlung, die so hoch ist, dass sie später daran sterben wird.
Boah, das ist gruselig. Also das ist, weil sie hat das ja wirklich als was Lustiges und Spielerisches wahrgenommen und niemand weiß, dass sie sich ja dieser Gefahr so ausgesetzt hat.
Ja.
Boah, ja, heftig.
Ja, auf jeden Fall. Und du musst dir echt vorstellen, also der hat auch Devair Ferreira, der hat eine richtig große Familie und die verteilen das jetzt in der ganzen Stadt. Und das für ihn, zumindest hat es erstmal, also es nimmt leider kein Ende mehr für ihn, aber erstmal hat es ein Ende, als er dann am 25. September, da verkauft er dann die Kapsel an einen anderen Schrotthändler.
25. September, mal ein bisschen zurückgerechnet, das heißt, seit dem Diebstahl sind jetzt so 2 Wochen fast vergangen.
Etwas weniger als 2 Wochen, ja.
Ja, das heißt, es gab ja genug Zeit und vor allem auch genug Möglichkeiten und die Leute haben diese Möglichkeiten ja auch wirklich ausgenutzt, das Ganze zu verteilen. Und einige Menschen, du hast es erwähnt, sind ja auch bereits krank geworden. Wann ist so der Punkt oder wer merkt eigentlich, dass das so ein System hat und dass es irgendwie eine Ursache gibt und weiß man irgendwie auch gleich, was für eine Ursache? Also wie kam das alles dann irgendwie so raus, was dahinter steckt?
Ja, also und hier die absolut zentrale Rolle spielt die Frau von Devair, also Maria Ferreira, die Frau dieses Schrotthändlers. Und die ergreift nämlich die Initiative. Sie versteht nämlich, überall um sie herum werden Menschen krank, seitdem dieses blau leuchtende Pulver aufgetaucht ist. Was ja auch gruselig, da kriegt man richtig Gänsehaut irgendwie. Und dann am 28. September, also über 2 Wochen nach dem Diebstahl, 3 Tage nach dem Weiterverkauf, da schnappt sie sich einen der Arbeiter vom Schrottplatz ihres Mannes, geht zu dem anderen Schrottplatz, an den sie die Kapsel verkauft hatten, holen sich die Kapsel ab, nehmen so viel von diesem Pulver mit, wie sie nur finden können und damit gehen sie jetzt zu einer naheliegenden Klinik. Also du musst dir vorstellen, Maria, die Frau des Schrotthändlers mit einem Schrottplatzarbeiter von ihm im Schlepptau, der trägt einen Sack über der Schulter, da ist das Pulver drin, da ist die kaputte Kapsel drin und damit gehen sie jetzt in diese Klinik, betreten ein Zimmer eines Arztes, hauen ihm diesen Sack auf den Tisch und Maria sagt dem Arzt, dieses Zeug hier tötet meine Familie.
Das ist ja ein absolut filmreifer Moment, wenn man sich das so vor Augen führt, wie das Ganze abgelaufen ist. Was macht der Arzt? Kann der damit irgendwie was anfangen?
Erstmal tatsächlich nicht so viel. Also er ist misstrauisch, muss man sagen. Also er weiß erstmal nicht so richtig, was damit anzufangen. Er, wie die anderen, die vorher auch schon, also es waren ja vorher auch schon Leute bei Kliniken, bei Ärzten und so und im Grunde sagt er das Gleiche. Vielleicht eine Tropenkrankheit oder es ist eine Lebensmittelvergiftung, als er sich die Symptome anhört. Aber er ist immerhin so misstrauisch, dass er den Sack dann in den Hof dieser Klinik verfrachtet, nachdem er die beiden weggeschickt hat. Und er wird sogar so misstrauisch, dass er dann einen Medizinphysiker bestellt, der sich den Inhalt dieses Sacks mal genauer anschauen soll.
Ja, und der kommt dann auch, schaut sich das an und was findet er?
Ja, also am nächsten Morgen, 29. September sind wir jetzt, da erscheint der Medizinphysiker Walter Mendes mit einem Messgerät. Und der macht das noch an, bevor er die Klinik betritt und dieses Ding schlägt direkt voll aus. Sogar so stark und dass es ihn so sehr überrascht, dass er erstmal denkt, das Gerät ist kaputt und er besorgt sich ein zweites Messgerät, weil er wirklich denkt, mit dem ersten ist was nicht in Ordnung. Dann mit dem zweiten Gerät kommt er wieder und es zeigt genau das gleiche Resultat. Und da merkt er schon, hier geht es wirklich um ernsthaftes radioaktives Problem. Dieser Arzt von der Klinik, der hat jetzt in der Zwischenzeit schon die Feuerwehr gerufen. Die sollten nämlich den Sack entfernen und in den Fluss werfen. Wurden dann aber, also das wäre auch eine Katastrophe gewesen, wurden dann aber zum Glück von dem Physiker, von dem Medizinphysiker abgehalten. Und ja, das Krankenhaus wird evakuiert. Sie gehen zu dem Schrottplatz, weil sie wussten ja von Maria, wo das herkommt. Sie messen dort, sie sehen, Es ist wieder, das Gerät schlägt aus, sie evakuieren die Familie, die dort wohnt, und innerhalb eines Tages wird jetzt der Notfallplan eingeleitet. Alle wichtigen Behörden alarmiert, die Nuklearenergiekommission, der Katastrophenschutz, die nukleare Notfallabteilung eines Krankenhauses in Rio de Janeiro wird alarmiert, und am Abend des Tages war dann auch schon das Olympische Stadion der Stadt umfunktioniert worden zu einem großen, ja, Open-Air-Krankenhaus, um kontaminierte Patienten zu empfangen. Also die haben wirklich verstanden, hier passiert was richtig Großes, was richtig Schreckliches, wo jetzt Hunderte, Tausende Menschen von betroffen sein können.
Wie sind denn die Behörden eigentlich damit so umgegangen? Weil ich meine, das ist jetzt ja auch nichts Alltägliches oder wo man irgendwie super drauf vorbereitet ist, dass es zu so einem Strahlen, radioaktiven Unfall irgendwie kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also sie waren im Grunde genommen nicht vorbereitet. Sie haben es aber trotzdem sehr gut hinbekommen. Also sie haben auch in dem Abschlussbericht tatsächlich Lob von dieser Internationalen Atomenergiekommission bekommen. Und das Wichtigste war nämlich für sie, sie haben sich erstmal auf zwei Punkte konzentriert, was sehr wichtig war. Sie wollen herausfinden, wo kommt die Strahlung her und wer ist kontaminiert und wer muss behandelt werden. Das waren quasi die zwei großen.
Wie hat man die Quelle dieser Strahlung eigentlich gefunden? Stelle ich mir auch jetzt nicht so einfach vor, wenn das Zeug ja schon überall verteilt ist.
Ja, ist total spannend. Die haben Messgeräte in Helikopter und in Autos eingesetzt und dann sind die total systematisch die Stadt und umliegende Bezirke abgefahren und abgesucht. Und dadurch haben sie dann auch tatsächlich 8 Gebiete als Hauptstrahlungsquellen identifiziert. Zum Beispiel natürlich auch die Schrottplätze, die Wohnung von der Ferreira-Familie und so weiter. Es gab 46 Wohnsitze, die dekontaminiert werden mussten. 45 weitere, die noch als restkontaminiert galten. Und da merkt man auch nochmal, wie weit dieses Zeug auch gekommen ist. Und etwa 40 Häuser, also im Grunde genommen ganze Wohnblöcke, mussten tatsächlich später abgerissen werden. Und die Bewohner dieser Wohnsitze wurden auch direkt evakuiert.
Das ist krass, dass dies so auch Folgen hat für das Stadtbild und dass man wirklich ganze Häuser abreißen muss, weil da nichts mehr irgendwie zum Retten ist, sondern weil das quasi völlig kontaminiert ist, finde ich auch Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was eigentlich ja der Auslöser war, ja, also diese zwei Jungs, die ja nur irgendwie was klauen wollten. Ja. Du hast erzählt vorhin, man hat quasi so ein Open-Air-Krankenhaus, hast du das genannt, gebaut im Olympischen Stadion der Stadt. Wie lief es dann dort in diesem provisorischen Krankenhaus im Stadion ab?
Ja, also da sind dann natürlich nach und nach die Stadtbewohner eingetrudelt. Einige wurden aktiv informiert, einige hatten nur Gerüchte gehört, und es sind dann tatsächlich letztendlich 112.000 Menschen wurden untersucht. Was eine wahnsinnige Zahl ist, ne?
Ja, krass, voll, ja. Das ist ja, ja. Also ich glaube, in Deutschland ist eine Großstadt ab 100.000 Einwohnern, glaube ich, so von der, wenn man ja. sie einordnet. Also wenn du dir das vorstellst, eine ganze Großstadt wird komplett untersucht, ja, jeder einzelne Bewohner. Das ist schon eine krasse Zahl, ja.
Das schon,
und auch logistisch ja auch. Du brauchst ja auch Ärzte und Krankenschwestern, Krankenpfleger und so weiter, ja.
Genau, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich nachgeschaut. Also aktuell jetzt hat die Stadt 1,5 Millionen, was natürlich aber früher deutlich kleiner war. Aber ich denke mal, so oder so kann man ausgehen, diese 112.000 Menschen, das war ein signifikanter Teil der Bevölkerung dort. Und ja, und es war dann auch so, 1.000 Menschen etwa hatten innerhalb dieser wenigen Tagen, also dieser paar Wochen, Strahlung erhalten, die sie sonst man so in einem Jahr bekommt. Es gibt ja immer so eine Hintergrundstrahlung, die man einfach mitkriegt, ein bisschen beim Fliegen und so weiter und so fort. Und die hatten das in wenigen Tagen gekriegt. 249 Menschen, die waren kontaminiert, und 20 davon hatten akute Strahlenkrankheit, die dann auch direkt im ganzen Land in Krankenhäuser verteilt wurden, weil es vor Ort eigentlich nicht die Möglichkeiten gab, das zu behandeln. 19 hatten ernsthafte Symptome, und das sind ja wirklich richtig fiese Symptome bei der Strahlenkrankheit. Hatten wir ja schon gesehen bei einigen, die mit dem Pulver in Berührung kam. Also es sind Hauterkrankungen, Geschwüre, Haarausfall, Gewebe stirbt, denen ist übel, Erbrechen, Durchfall, Schwindelig, Kopfschmerz, Fieber. Also so richtig, als würde der Körper irgendwie so ein bisschen zerfallen einfach. Das ist echt wahnsinnig fies. Und was ich spannend finde, die wurden mit Preußisch Blau oder Berliner Blau behandelt. Kennst du das?
Nee, sagt mir gar nichts.
Ja, das ist so ein tiefblaues Pigment. Das wurde im 18. Jahrhundert in Berlin entwickelt und das wird eigentlich für so Farben benutzt. Aber das hatte auch den großen Vorteil, Cäsium bindet sich daran. Und dann kann das, wenn du das verabreichst, dann kann das Cäsium mit diesem Berliner oder Preußisch-Blau gebunden werden. Dann wird es nicht vom Körper aufgenommen, sondern einfach ausgeschieden werden. Fand ich ganz spannend.
Finde ich auch spannend, ja. Also das, was du vorher an Symptomen aufgezählt hast, möchte man echt nicht haben. Das klingt echt unangenehm und auch gefährlich. Interessant, wie man sowas behandelt, weil ich habe mich, als du die Symptome aufgezählt hast oder diese Strahlenkrankheit erwähnt hast, habe ich mich schon gefragt, was macht man eigentlich dagegen? Also nimmt man dann irgendwie Tabletten oder was macht man gegen eine Strahlenkrankheit? Und dieses Berliner Blau finde ich total interessant, ja. Symptome sind wirklich, wie erwähnt, nicht schön, möchte man nicht haben. Gab's denn bei all dem auch Todesfälle? Du hast ja einen schon erwähnt, leider die kleine Nichte war das, glaube ich, dieses Schrotthändlers, genau, die quasi spielerisch ihre tödliche Dosis aufgenommen hat. Gab's noch weitere Todesopfer?
Ja, insgesamt sterben 4 Menschen. Also wie du gesagt hast, die Nichte des Schrotthändlers, die Teile des Pulvers beim Essen verschluckt hat, die ist einen Monat nach dem Kontakt mit dem Pulver gestorben. Auch ein krasses Detail, bei ihrer Beerdigung kam es zur Ausschreitung. Warum? Weil dort über 2000 Menschen erschienen sind, die teilweise Steine aus der Straße gerissen hatten, um den Leichenwagen zu stoppen, denn die hatten Angst, dass dieser Leichnam noch radioaktiv ist. Und sie waren nämlich tatsächlich in einem Sarg, in einem Spezialsarg mit einer Schicht aus Blei, wurde sie beerdigt. Aber trotzdem gab es, da gibt es auch tatsächlich Videoaufnahmen von, wirklich so, riesige Proteste, Ausschreitungen und so weiter. Total krass. Wahnsinn. Und ja, als wäre so ein schlimmer Tod nicht irgendwie schon genug. Und dann gab es noch, auch sehr, finde ich auch sehr tragisch, 2 Arbeiter des Schrottplatzes, des ersten, Israel Dos Santos, 22 Jahre, der hatte bei dem Schrottplatz mitgeholfen, das Strahlengerät aufzubrechen. Admilson Alphys de Souza, 18 Jahre alt, ein anderer Schrottplatzmitarbeiter. Und, das fand ich auch wahnsinnig tragisch, die 4. Person, die gestorben ist, Maria Gabriela Ferreira, die 37 Jahre alte Frau des Schrottplatzeigentümers. Das war ja genau die, die überhaupt erst gecheckt hat, dort passiert irgendwas Schreckliches wegen dieses Pulvers. Stimmt. Und dann zum Arzt gegangen ist. Und sie hat es leider auch nicht überlebt, ist am gleichen Tag gestorben wie ihre Nichte.
Boah, Wahnsinn. Das ist echt heftig. Und ich habe jetzt die ganze Zeit im Kopf diese Schrotthändlerfamilie, weil die haben ja im Grunde also am meisten jetzt darunter zu leiden gehabt durch persönliche Todesfälle in der Familie und sie stehen ja auch so im Fokus, ja auch in der Öffentlichkeit als weiß ich, ja, weil das ja irgendwie auch von ihnen ausging dann.
Genau, also man muss sich vorstellen, auch diese Familie, die hat alles verloren, 2 Todesfälle in der Familie. Das Haus wurde abgerissen, die Haustiere wurden eingeschläfert, alle Habseligkeiten wurden verbrannt. Die war ihr, der Schrotthändler selbst, er ist dann auch 7 Jahre später nach langer Depression und Alkoholsucht gestorben. Es gibt Geschichten von anderen Familienmitgliedern, die an sich deutlich glimpflicher das Ganze überstanden haben, aber die konnten nicht mehr umziehen. Die Leute wollten nicht, dass diese Leute das als ihre Nachbarn einziehen wegen dieser ganzen Geschichte, weil sie quasi immer noch so, zumindest sagen wir mal, sozial als radioaktiv quasi wahrgenommen wurden. Also insbesondere für diese Familie einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig tragischer Verlauf.
Total, ja. Gab's denn in irgendeiner Form auch rechtliche Konsequenzen für irgendjemanden? Also ich denke jetzt auch an die beiden Jungs, die ja geklaut haben und im Grunde das alles ja ins Rollen gebracht haben. Ist da irgendwas noch passiert dann im Nachhinein?
Ja, tatsächlich. Also es gab einen Prozess 1995, also auch eigentlich relativ spät, gab es eine Klage des Justizministeriums gegen mehrere Parteien, die Bundesregierung, die Landesregierung, die Nationale Nuklearenergiekommission, diese CNEN, die ja eigentlich auch wussten, dass es dort das Material in dem Krankenhaus gibt. Die vier Ärzte, die Gesellschafter, die Eigentümer dieses verlassenen Krankenhauses waren. Diese Beamtenversicherung, also die Besitzer des Grundstücks, wo das verlassene Krankenhaus stand. Und einen leitenden Angestellten dieses Krankenhauses. Und es lief dann am Ende darauf hinaus, dass im Jahr 2000 die Angeklagten, und da wurden allerdings explizit die Bundes- und Landesregierung rausgenommen, die mussten so etwa umgerechnet so $750.000 in einen Opferfonds einzahlen. Die Nuklearkommission, CNEN, die musste zahlen für die medizinischen und psychologischen Behandlungen der Opfer, ist auch nochmal so fast $600.000 gewesen, bis zur dritten Generation sogar der Opfer. Diese Versicherungsgesellschaft, der das Land gehört, die musste um die $60.000 zahlen für das Entfernen der Kapsel. Und die vier Gesellschafter dieser Klinik, die mussten, weil sie es eben zurückgelassen haben, die wohl mussten auch nochmal ca. 60.000 zahlen. Genauso wie der Medizinphysiker der Klinik. Also es ist im Grunde genommen, bis auf ne, Bundes- und Landesregierung wurden da auch alle irgendwo zur Rechenschaft gezogen, wenn auch nur zivilrechtlich. Was interessant ist, diese beiden Schrottdiebe, die das ja überlebt haben, wenn auch mit schweren Verletzungen, also wie gesagt, einem wurden die Finger teilweise amputiert und so. Also die haben das Ganze auch nicht gut überstanden. Aber die waren nicht mit angeklagt, wurden aber, und das finde ich ganz spannend, wurden aber vom Gericht als Hauptschuldige für den Unfall oder als Hauptverantwortliche für den Unfall erklärt. Also wenn die angeklagt gewesen wären, wäre es wahrscheinlich auch zu einer Verurteilung gekommen. Aber ja, sie wussten eigentlich nicht, was sie tun. Sie wussten nicht, wie gefährlich diese Maschine ist. Es gab keine Warnhinweise. Also ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum sie eben dann nicht angeklagt waren, weil es ja fast eigentlich ja so ein schicksalshafter Verlauf eigentlich war.
Ja, kann ich aber auch nachvollziehen oder finde ich auch ja fair. Also ja, doch. Ich finde das auch irgendwie fair, dass die beiden Jungs, die ja es ohnehin schwer hatten im Leben, da nicht nochmal zusätzlich irgendwie ja verurteilt oder bestraft wurden, weil sie wussten es ja wirklich nicht besser.
Ja.
Und haben ja wirklich aus Versehen, muss man jetzt sagen, diese ganze Katastrophe dann ausgelöst.
Und genau, wer es besser wusste, und genau, es gab ja viele Parteien, die es wirklich hätten besser wissen müssen und die im Grunde genommen die Grundlagen dafür geschaffen haben, dass so etwas erst passieren kann.
Genau, ja, finde ich auch. Ja, was für eine Geschichte. Also ich weiß, warum du gesagt hast, es ist wirklich filmreif, weil es ist von vorne bis hinten eine ja Hollywood-reife Story.
Ja.
Bei aller Tragik ist es ja ein Fall, wie wir ihn so in unseren Folgen auch noch nie hatten, weil es ist, wie du gesagt hast, eben keine große Katastrophe, aber irgendwie dann doch, wenn man sich so die Folgen anschaut. Also ich finde es so interessant, dass so eine kleine Entscheidung oder Handlung, dass die Jungs jetzt entschieden haben, sie gehen jetzt in dieses Krankenhaus und nehmen genau das mit, was das dann für einen Verlauf genommen hat und für eine Welle losgelöst hat, finde ich wahnsinnig faszinierend auch, ja.
Genau, $30 für diese Kapsel bekommen und Ende ja haben sich Hunderttausende Gedanken gemacht, ob sie vielleicht kontaminiert sind.
Ja, das stimmt, ja. Ja, Wahnsinn. Krass. Ja, vielen Dank für deine Recherche, weil mir hat der Fall nichts gesagt. Ich glaube, es geht vielen auch so von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass das, glaube ich, für sie jetzt auch was Neues war. Also vielen Dank, dass du dich da reingefuchst hast und das alles recherchiert hast.
Sehr gerne.
Alle Bilder, wie immer, dazu findet ihr in den nächsten Tagen bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Könnt ihr uns auch immer schreiben, wenn ihr Anmerkungen habt oder einen Vorschlag oder sonst was. Wir lesen immer alles und wir versuchen auch immer auf alles zu antworten.
Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, bis dahin.
Bis zu dem nächsten Fall. Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.